Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du heute auch hier bist. Unsere Jahreslosung für dieses Jahr 26 ist echt spektakulär. Siehe, ich mache alles neu. Wer Träume, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Dieser fragwürdige Ausspruch vom Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der findet heute und hier in wunderbarer Weise seine Umkehrung. Denn wer keine Visionen hat, der sollte sich eigentlich Sorgen machen, weil Träume, weil Visionen einen daran erinnern, dass es etwas gibt, was über unser Jetzt und Hier noch weit hinausweist. Also es gibt noch etwas Besseres, auf das wir uns freuen können. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Zukunft, die uns retten und beflügeln kann. Nicht, weil sie ignoriert, was wir jetzt auf Erden hier erleben oder vielleicht manchmal auch erleiden oder erdulden müssen, sondern im Gegenteil, weil Visionen schon das Ziel im Blick haben. Siehe, heißt es deshalb in der Offenbarung, ich mache alles neu. Dieser Satz gehört zu den schönsten Texten unserer Bibel überhaupt. Der Seher Johannes schreibt ihn wie so eine Art staunender Schlussakkord. Damit beschließt die Offenbarung die biblische Geschichte Gottes mit der Menschheit. Und was dann folgt, ist die echte Realität. Ist das eigentliche Leben, wie es von Gott von Anfang an vom Paradies her geplant war. Ein Leben mit Gott in einer Einheit, in einer Verbindung. Unsere Jahreslosung steht im Buch der Offenbarung, Kapitel 21. Ich lese uns die Verse 1 bis 7, damit wir den Zusammenhang rundherum mithören können. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird das alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Siehe, ich mache alles neu. Der Bericht von Gottes Neuschöpfung will uns mitnehmen in eine Zukunft jenseits unseres Vorstellungsvermögens. Alle Vollkommenheit, alle Perfektion, alle Schönheit sind mit unserer Sprache, mit unseren Worten, die wir hier haben, einfach nicht zu beschreiben. Es wird viel besser, viel schöner sein. Der Seher Johannes wurde mit einem Blick genau auf diese Zukunft, auf diese Vollendung beschenkt und daran möchte er uns, daran soll er uns teilhaben lassen. Siehe, ich mache alles neu, kann auch heißen, alles, was dich hier gebunden und belastet und behindert hat, ist dann irrelevant. Und sogar der Tod spielt dann keine Rolle mehr, weil ihm ja letztendlich die Macht von Jesus schon genommen worden ist. Und deshalb kannst du auf ein Leben in Gottes unendlicher Gemeinschaft mit Sicherheit hoffen. Und solche Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Siehe, ich mache alles neu, diese markante und persönliche Aussage unseres Herrn Jesus, der Offenbarung gibt uns die Zusicherung, dass er dieses Heilszeitalter zu einem guten Ende führen wird. Die Nachrichten, die Zeitungsberichte in unseren Medien sind zu über 80% negative Berichte. Meistens geht es um etwas Dramatisches, um etwas Negatives, Spektakuläres, das unser Interesse wecken soll. Meist nur, um den Verkauf anzukurbeln. Was mich eigentlich stört bei unseren Medien ist, dass sie nicht mehr nur berichten, sondern Meinung bilden. Sie schreiben uns indirekt vor, was wir denken und tun sollen. Wartet mal, bis wieder Wahlen sind. Und dann merken wir genau, welche Zeitung zu welcher Partei gehört. Das wird sich dann ganz klar herausstellen. Beobachtet das mal. Mit den Aussagen in diesen zwei letzten Kapiteln in unserem Buch der Offenbarung erkennen wir aber als wiedergeborene Christen ganz klar, dass wir nicht auf ein Chaos oder auf einen Weltuntergang in diesem Chaos-System zusteuern, sondern auf eine herrliche Zukunft, die Jesus uns jetzt schon vorbereitet. Jesus verheißt seinen Jüngern in Johannes 14 schon, dass er zum Vater geht, um für uns die ewigen Wohnungen vorzubereiten. Er sagt weiter, dass er nach der Vollendung dieses Wohnungsbauprogrammes wiederkommen wird, um uns persönlich nach Hause zu holen. Da habe ich hier einen Umzugswagen mitgebracht. Keine Angst, ihr müsst nicht packen. Ihr müsst nichts einpacken, nichts aussortieren. Alles, was wir dann brauchen, gibt es bei Jesus viel schöner. Viel schöner. Mir hat bloß das Auto gefallen. Deshalb ist es hier. Also ihr braucht euch nicht darauf vorzubereiten, nichts mitpacken. Was anderes sage ich euch dann noch. Auf die nächste bevorstehende Ankunft unseres Herrn warten wir ja noch. Wir befinden uns ja eigentlich in einer Adventszeit, eine ziemlich lange, schon 2000 Jahre, aber es ist eine Wartezeit. Und so wie Jesus vor 2000 Jahren in Bethlehem zum ersten Mal angekommen ist und bei seiner Auferstehung am Ostermorgen ein zweites Mal, so wird er noch ein weiteres Mal in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Und Paulus beschreibt diesen Vorgang des Bereitseins im 1. Thessalonicher 4 recht genau und er rundet diese Umschreibung mit der Aufforderung ab, so tröstet und ermutigt einander mit diesen Worten. Also Paulus hat alles gesagt, was wir wissen müssen hier. Und wir sollen uns vorbereiten, dass wir jederzeit startklar sind und Jesus freudig erwarten können, weil dann diese absolute Herrlichkeit für uns anbrechen wird. Es wird in jeder Hinsicht alles neu werden. Zum Beispiel werden wir dann auch einen vollkommenen Auferstehungsleib bekommen, in dem alles perfekt funktionieren wird. Da gibt es dann also kein Silber mehr im Haar und kein Gold in den Zähnen, kein Blei in den Gliedern und keinen quirligen Kopf. Oder was dir sonst noch Probleme macht, häng's einfach hinten ran. Wird nicht mehr sein. Peter Strauch, von dem wir das Lied vorhin gesungen haben, der schreibt im Vers 3, drum lass die Traurigkeiten, lass dich zur Freude leiden, bald wirst du sehen, das Fest beginnt. Auch du bist eingeladen, dann heilt Gott allen Schaden, ein neues Lied wird angestimmt. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Das ist unsere Vision, das ist unsere Zukunft. Und wer gibt uns denn die Garantie, dass wir das auch wirklich erleben werden? Das ist Jesus höchstpersönlich, der uns diese Zusicherung gibt, dass wir dieses Ziel mit ihm und bei ihm erreichen werden. In Hebräer 12 lesen wir, lasst uns deshalb aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und Paulus konnte an die Philipper schreiben, denn ich bin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis zum Tag Jesu Christi. Dieser Zeitpunkt ist bei Jesu Wiederkunft, wenn er uns verwandelt hineinführen wird in diese Ewigkeit. Und er kann als guter Seelsorger an die Philipper weiterschreiben, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Heute erleben wir hier wirklich noch schwierige und glaubensfeindliche Zeiten und eine ebenso glaubensfeindliche Umwelt. Eine große Herausforderung gilt es auch immer noch zu bewältigen. Wir merken das in unserem Alltag und vieles stört uns und vieles ärgert uns. Die Zukunft, wenn sie wirklich für uns nur hier auf dieser Erde wäre, sieht überhaupt nicht rosig aus. Jesus sagt schon in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst und Bedrängnis, aber seid getrost, habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Alles erledigt schon für uns. Jesu Worte, das sind Visionen, mit denen es sich gut leben lässt. Aber in uns, wenn wir uns auf uns selbst verlassen und auf unsere eigenen Kräfte nur schauen, dann stehen wir immer in Gefahr, dass wir anfällig werden in dieser Welt. Ich habe hier ein Bild vom Mobbing gebracht. Da sind die Christen ja die Zielscheiben Nummer eins. Wisst ihr vielleicht selbst. Aber mit Jesus können wir auch da Widerstand leisten. Nicht, dass wir uns hier groß äußern, aber wir können bestehen, weil wir wissen, wir sind die, die mit dem Sieger gehen. Und Gott verheißt uns ja eindeutig, dass er nicht mit uns etwas anfängt, das dann auf halbem Weg angefangen liegen bleibt. Das nicht. Ich habe ein Bild hier von einem unvollendeten Kunstwerk mitgebracht. Da hat jemand angefangen, aber nicht zu Ende gebracht. Das wird bei Jesus nicht passieren. Er wird alles vollenden und wird dann sagen, kommt herbei, ihr Gesegneten des Herrn. Das ist unsere Vision. Schauen wir uns jetzt noch unseren Jahreslosungsvers noch ganz genau mal an. Man kann es ja ein bisschen aufteilen. Ein erstes, siehe. Das ist also eine ganz konsequente Blickrichtung. Also schau her, schau genau dahin. Und das, was wir anschauen, das bestimmt und beeinflusst uns über unser Unterbewusstsein sehr. Ihr könnt also jetzt hernehmen, was ihr wollt. Das beeinflusst uns. Und wer zum Beispiel bestimmte Internetsachen über seine Augen stundenlang konsumiert, der wird auch davon stark geprägt werden. Und für mich zählt da auch dieser ganze Spielekreis mit dazu, weil es sehr oft um Gewalt, um Jagd, um Verfolgung, um Töten geht. Nicht bei allen, aber bei sehr vielen Computerspielen. Und so wird das ganze Medienzeitalter noch manche Probleme uns ins Haus liefern. Und das zunehmende in den Vordergrund drängen der künstlichen Intelligenz, KI, wird uns ebenfalls noch sehr verwirren. Es wird immer schwieriger werden, die Wahrheit und Lüge zu unterscheiden und zu trennen. Hat der oder die das wirklich gesagt oder gemacht, gehört das Bild zu dem Text zusammen. Ich habe gelesen, die KI kann auch lügen. Warum kann sie lügen? Weil sie von Menschen programmiert worden ist und Menschen lügen. Und sie kann sich gegen den Programmierer wenden, gegen ihn arbeiten. Sie darf auch niemandem etwas versagen. Und das hat dazu geführt, dass die KI einen Jugendlichen zum Selbstmord geführt hat. Sie durfte ihm das nicht abschlagen, nicht ausreden, nicht verweigern. Eine ganz schwierige Kiste. Wir haben eine, wie nennt sich das, Kiste der Pandora aufgetan und kennt die Spielregeln nicht. Wir können es nicht beeinflussen, nicht stoppen, nicht rückgängig machen. Um die Macht und Bedeutung des Siehe wussten auch die biblischen Schreiber vor 2000 Jahren schon zu berichten. Und es kommt also immer an besonders wichtigen Stellen in unserer Bibel dieses Siehe. So wurde den Hirten auf dem Feld zu Weihnachten eine ermutigende Botschaft gebracht und gesagt: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Retter, der Heiland geboren. Ihr Lieben, überlegt mal, was die Hirten dann gesehen haben, ein kleines Kind in einer Krippe. Und da wird gesprochen vom Retter und Heiland der Welt. Wenn du keine Vision hast, wenn du nicht das Ziel kennst, auf das du zulebst mit diesem Kind, dann bleibt das ein Kind für dich. Aber wir haben die Zukunft und wir wissen, wie es weitergeht. Oder noch ein zweites: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Die Geschichte um Jesu Taufe. Was ist da passiert? Ein junger Mann kam zur Taufe, wie vielleicht 5, 10 andere auch. Aber über diesem einen kam Gottes Wort: Das ist mein lieber Sohn, dem ich wohlgefallen habe. Hat niemand gesehen an diesem Täufling, dass da etwas Besonderes war. Aber Gott wusste es und wir wissen es, wir haben diese Vision, wir haben dieses Ziel. Wir könnten noch mehr anfügen: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Eine Prophezeiung, die schon 2000 Jahre geht und noch weiter. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Es gibt also noch mehr solche Worte. Und wir sehen ja mit unseren Augen immer etwas an. Es geht ja nicht anders, wenn wir nicht vielleicht blind sind oder sehbeeinträchtigt. Und die Frage ist einfach: Worauf ist mein Blick gerichtet? Was füllt mein Inneres? Was prägt mich dann? Sehen wir vor allem auf andere Menschen und vergleichen uns mit anderen? Da werden falsche Maßstäbe gesetzt, die nicht zu unserer Persönlichkeit, zu unserem Leben und zu unserem Auftrag passen. Gott hat uns so gemacht, wie wir sein sollen. Und wir sollen nicht die Kopie eines anderen sein. Kopien sind eigentlich nicht viel wert. Wir sind Original. Jeder von uns hier ist ein Original, so wie Gott ihn wollte. Also bleiben wir Original. Wir sehen natürlich auch gern auf die Umstände um uns herum, die verschiedenen Entwicklungen, man nennt das heute Milieu, klingt sehr fein. Es gibt also immer irgendwo eine Regierungskrise, immer irgendwo Probleme, Verunsicherungen in der EU, weltweit, die sich dann wirtschaftlich auswirken. Wir haben einen amerikanischen Präsident, der gestern mit Israel war, heute mit dem Iran, unberechenbar. Wir haben diese großen Kriege in der Ukraine und rund um Israel alles. Wir menschlich haben hier keine Lösung. Wir haben hier keine Lösung. Es ist einfach Gottes Sache und irgendetwas hat er damit vor. Siehe kann aber auch heißen: Wie geht es bei mir beruflich weiter? Wie wird sich die Gesundheit entwickeln? Wie gestalten sich meine Ehe- und Familienverhältnisse? Wir lassen uns auch gerne auf das Negative fixieren. Auf meinem weißen Blatt hier vorne, da habe ich einen schwarzen Punkt, habt ihr bestimmt alle gesehen, den sieht man. Aber keiner sieht den vielen weißen Platz für ein schönes Bild. Also positiv denken und herangehen. Wir müssen wieder neu lernen, auf das Positive, das Aufbauende uns zu konzentrieren. Und das finden wir in Gottes Wort. Ein zweites, nach dem Siehe heißt es: Ich mache. Ich, sagt der souveräne Gott, ich mache, das ist genauso wie es werde. Und nun leuchtet der Scheinwerfer so richtig voll auf Jesus als den souverän wirkenden Gott. Er ist der entscheidende Faktor in Vergangenheit und Gegenwart. Die Zukunft gehört ihm sowieso. Allein von ihm gehen alle geistlichen Wirkungen und Veränderungen aus. Er ist die Zukunft, die große Vision, die wir haben können, sollen und müssen. Von den Managern wird uns ja erklärt, dass jeder erfolgreiche Mensch eine entsprechende Vision braucht, also ein Ziel, wie wir es festgestellt haben, was ihn motiviert und vorwärts bringt. Ohne Vision gäbe es wahrscheinlich nicht die Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär. Und die gab es ja reichlich. Ich meine aber die, die wirklich mit ihrer Händearbeit etwas erreicht und erwirtschaftet haben. Und ich meine nicht die zweite und dritte Generation, die das nur mit beiden Händen verprasst und aus dem Fenster wirft. Schauen wir in unserer Bibel, auf den Berg der Verklärung zum Beispiel. Da waren die drei Jünger ja mit Jesus unterwegs und die erleben ganz gewaltige Dinge. Und Gott hat ihnen manches offenbart, auch eine Vision, ein Zeichen des Ziels. Und sie durften ja auch nicht darüber reden am Anfang. Und mit Mose und Elia war auch die alttestamentliche Prominenz vertreten. Wir kennen die Geschichte, denke ich, alle. Und der Höhepunkt wird am Ende ganz klar und deutlich formuliert. Sie sahen dann aber niemand als Jesus allein. Das ist, was in unserer Vision übrig bleibt, bis zum Ende. Nur Jesus allein, weil in ihm die ganze Fülle Gottes für uns bereit gehalten wird. Über die alleinige Größe Jesu könnten wir nun uns stundenlang unterhalten und austauschen. Und es wird uns immer wieder zu diesem wichtigen, zentralen Punkt führen, zu Jesus allein. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wir müssen neu lernen, Jesus zentriert zu leben, uns wieder auf ihn zu konzentrieren, ihm auch wirklich diesen Mittelpunkt in unserem Leben sein zu lassen. Durch ihn begann schon alles in der Schöpfung und Gott konnte sagen, es war sehr gut, sehr gut. Und dann bewirkte auf Golgatha sein vollkommenes Erlösungswerk. Es ist vollbracht. Es entstand eine geistliche Neuschöpfung. Und am Ende des Heilszeitalters kreiert er ein neues Universum, eine neue Erde, einen neuen Himmel, die uns mit Bildern in Offenbarung 21 und 22 vorgestellt wird. Siehe, ich mache alles neu. In diesen Bildern erzählt uns Johannes von einer herrlichen Zeit, in der Gott und Jesus mit und unter uns leben werden. Aber Johannes muss auch warnen, dass nicht jeder einfach so hineinspazieren kann, wie er sich das so denkt. Ganz klar und deutliche Worte, die wir in unserer Bibel lesen können. Sondern nur diejenigen, deren Namen im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Bedeutet, die durch ihren Glauben an Jesus Christus wiedergeboren werden und wiedergeboren sind, um dieses ewige Leben zu leben. Im neuen Himmel werden nur diejenigen mit Gott und Jesus leben, ewig leben, ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Kummer und Weinen, die mit Jesus gehen. Das ist ganz entscheidend. Und wir brauchen über unsere Zukunft nicht naiv zu sein. Wir wissen, wo es hingeht. Wir kennen das Ziel. Jesus erwähnt selbst das kommende Königreich mehr als 100 Mal in den Evangelien. Und er sagt uns ganz deutlich, er persönlich, dass wir dieses neue Leben nur durch ihn erreichen und erhalten können. Nur ein Weg geht dahin, über Jesus. Und das Dritte, siehe, ich mache alles neu. Er macht ganze Sache. Da ist mehr im Spiel als der Gedanke, dass das Kommende eine qualitative Steigerung enthält. Also ein bisschen besser wird es schon sein. Da ist auch mehr im Spiel als dieses bekannte Auferstanden aus Ruinen. Das hatte damals nach dem Krieg durchaus seine Berechtigung, seinen Sinn. Aber in meiner Bibel steht nicht, dass Gott ständigen Fortschritt garantiert. Das steht bei mir nicht. Gott ist nicht ein Gott des Fortschritts, sondern des Neuen. Seine Vision, alles neu, alles neu. Wer sich daran erinnern kann, ein paar Jahre zurück, 2017, die Jahreslosung habe ich euch auch erzählt. Wir haben Gott gebeten um ein neues Herz und einen neuen Geist von Gott geschenkt. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. neu, nicht aufpoliert. Das Neue trägt nichts Altes mehr in sich. Das Neue entsteht nicht dadurch, dass Teile des Alten, vielleicht wie so ein Kinderpuzzle, wieder neu zusammengesteckt werden. Gibt es ja manchmal, dass die Kinder auch verschiedene Puzzle da wieder zu einem machen, ein bisschen Farbe drüber und fertig. Das ist nicht neu, das ist Pfusch. Das Neue, das wir Christen erwarten und nach dem wir uns sehnen, ist deshalb nicht von Menschen zu schaffen und nicht durch menschlichen Willen, durch menschliche Kunst und durch menschliche Arbeit. Wir haben hier nicht die Maurerkelle in der Hand. Wir haben hier nicht die Maurerkelle in der Hand. Wir sind hier nicht gefragt, um hier zu arbeiten. Gott hat nicht gesagt, nun mache mal und dann komme ich. Er hat gesagt, ich mache alles neu. Das Neue, von dem Johannes spricht, kommt, wenn die Zeit erfüllt ist, von selbst. Und kommt aus dem Ewigen und ist deshalb nagelneu. Und es lässt sich nicht erzwingen. Wir Menschen sind hier vorerst nur staunende Zuschauer. Für dieses Neue brauchen wir nur bereit zu sein. Und ich habe es gesagt, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Das ist das Einzige, was zählt. Und das müssen wir hier tun. Uns bekennen, dass wir zu Jesus Christus gehören. Dass wir ihn in unserem Herzen haben und dass wir zu ihm gehören. Das ist das Einzige, was wir tun müssen. Aber diese Bereitschaft, dieses Bereitsein beinhaltet auch das Wissen darüber, dass das Alte vergehen muss. Und wenn Jesus beschließt, alles neu zu machen, dann werden alle Dinge neu. Und wer mit aller Macht versuchen wird, an dem Alten festzuhalten oder auch nur in Stücken Dinge mit hinüber zu retten, der wird daran scheitern und wird kaputt gehen. Daran, wo unser Herz hängt, da ist unser Gott. Beim Alten und hier auf dieser alten, kaputtgehenden Erde oder in diesem neuen, ewigen mit Gott. Was Jesus anfängt, das, was er beginnt, das vollendet er auch. Er lässt keine Sache angefangen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe. Er führt sein Werk bis zur Vollendung aus. Und ich wiederhole noch einmal das Paulus-Wort, ich bin in guter Zuversicht, er wird das gute angefangene Werk in euch auch vollenden. Wollen wir eine Garantie für unser Glaubensleben? Jesus Christus ist das. Er ist der Garant für uns. Und er hat schon viermal bestätigt und er wird mit uns ans Ziel kommen, wo alles neu sein wird. Darum kann Paulus in Galater 2 sagen, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist unsere Vision. Jesus in unserem Herzen, in unserem Zentrum erfüllt uns und Jesus ist nicht nur der Garant für unser persönliches Leben, für unser individuelles Christsein, sondern er wird mit seiner ganzen Gemeinde zum Ziele kommen, auch mit uns hier in Dorf Chemnitz. Er ist der Planer, er ist der Konstrukteur, der Herr der Gemeinde. Es gibt also immer zwei Möglichkeiten. Du kannst mit ihm arbeiten oder versuchen, ihm im Weg zu stehen. Aber Jesus sagt selbst, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle oder was sonst auch immer sollen sie nicht überwältigen. Also gegen ihn stellen bringt nichts. Mit ihm gehen, ja. Indem wir sein Wort austeilen und verkündigen und einladen, zu Jesus zu kommen. Das habe ich euch gerade erzählt, was hier noch erscheint nacheinander. Genau. Also durch die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt er uns und bringt uns sicher an das ewige Ziel. Daher muss Christus unbedingt den ersten Platz, den Ehrenplatz in unserem Leben haben. Dieses Licht überstrahlt die Finsternis. Dieses Leben triumphiert über den Tod. Und der Himmel bezwingt die Hölle und die ewige Herrlichkeit überwindet das Chaos. Wir stecken hier noch mittendrin. Wir stecken hier noch mittendrin, aber das Ziel ist klar. Ich zitiere noch einmal von Peter Strauch, von diesem Anfangslied, die Strophe 1. Du sollst nicht müde werden, selbst wenn das Licht auf Erden allmählich zu verlöschen scheint. Denn über Hass und Kriegen wird Gottes Zukunft siegen. Und wenn sein großer Tag erscheint, wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Johannes verkündet Hoffnung über allem Leiden und Grauen dieser Welt hinaus. So sind diese bildstarken Worte, die uns Johannes hier übermittelt, zu allen Zeiten ein bergender Zufluchtsort gewesen. Verfolgte und gequälte Christen haben daran gedacht und sich daran festgehalten, an diesen Ort zu sein, ohne Leiden, ohne Tränen, ohne Geschrei. Und fromme Menschen jeden Alters haben diese neue Stadt, diesen neuen Himmel, die neue Erde in ihrem Herzen und freuen sich darauf und hoffen darauf, wenn es dann soweit ist, dass Gott alles fertig hat. Wir haben mit einer Vision begonnen und so endet die Vision. Wer überwindet, der wird das alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist Jesu Zusage, Gottes Zusage. Das ist die Gewissheit, die auch für einen Martin Luther damals den reformatorischen Durchbruch bedeutete, nämlich die Gewissheit, vor Gott zu bestehen und von Gott zu seinem Kind und Erben erwählt zu sein. Siehe, ich mache alles neu. Wir haben den Faden der Hoffnung in der Hand, der uns den Weg zum Leben weist. Ich weiß nicht, wer manchmal in den Bergen unterwegs ist, da sind manchmal Seile gespannt an unübersichtlichen Stellen. Da kann man sich dran festhalten und kommt dann an einer schwierigen Stelle vorbei. Und so findet man das Ziel. Mein roter Faden wäre ein bisschen dünn dazu, aber er zeigt so ein schönes Herz. Das ist die Liebe Gottes, die uns den Weg zum Leben weist. Daran lasst uns festhalten. Und wir müssen halt durch den Schmerz hindurch und finden zur Dankbarkeit. Und wir müssen durch die Tränen hindurch zum Lachen kommen. Und wir müssen durch den Tod hindurch zum Leben, hin zu einem neuen, ewigen Leben. Das Sterben wird uns hier nicht erspart bleiben. Es sei denn, Jesus kommt eher schon wieder. Und zu einem Leben, das uns schon heute Hoffnung macht und getröstet sein lässt. Jesu Verheißung und Zusagen, das ist für mich wie so ein Fanfarenstoß, so ein Aufrütteln, ein Muntermachen. Jetzt ist alles gesagt. Amen. Ich möchte gern mit euch beten. Herr Jesus, die Offenbarung in unserer Bibel ist ein wichtiges Trostbuch. Es ist ein großer Trost, wenn ich weiß, dass der allmächtige Gott mich sieht und um mich weiß und mich trotzdem liebt. Mehr als je ein Mensch mich auch lieben kann. Und dass er mir eine Hoffnung gibt, eine Zukunft gibt, die unvergleichlich schön ist, ein ewiges Zuhause bei und mit ihm. Und wenn du sagst, siehe, ich mache alles neu, eine größere Zusage kann uns ja niemand machen. Und Herr Jesus, unser Leben wird von dir in und für die Ewigkeit neu gemacht. Aber wir dürfen oder wir müssen auch die Mahnung in der Offenbarung ganz ernst nehmen, nämlich, dass wir diese Verbindung zu dir, Herr Jesus, hier schon knüpfen und hier festmachen und hier uns bezeugen, dass wir zu dir gehören. Indem wir uns mit deinem Wort beschäftigen, darauf hören, uns von deinem Geist leiten lassen. Herr, wir wissen, wenn du nicht unser Herr und Erlöser bist, dann wird der Himmel nicht unser Zuhause sein. Herr, über diese Zusagen in der Offenbarung danken wir dir und wir loben dich und preisen dich und beten dich an. Amen.